Die Fassade hat ein sehr, sehr gleichmäßiges Erzeugungsprofil. Das heißt, wir haben nicht mehr diese typische Glockenform, im Sommer ganz viel Energie, im Winter ganz wenig, sondern wir haben fast jeden Monat im Jahr annähernd gleiche Erträge. Ich habe deutlich höhere Erträge im Winter. Das heißt, in Kombination mit Wärmepumpen hat man natürlich da schon Ertragsvorteile und Eigenverbrauchsvorteile. Und wenn man sich den Quadratmeterpreis von einem Photovoltaikmodul ausrechnet, dann sind wir teilweise billiger als solche Kunststofffassadenplatten und teilweise deutlich günstiger.
Ich würde aber ganz gerne nochmal den Blick auch auf eine relativ neue Erscheinung lenken, das sind die Ladestationen. Dort wird jede Kilowattstunde gebraucht, die man lokal bekommen kann. Es wird immer mit Speichern kombiniert, sodass jede Kilowattstunde, die die Photovoltaik dort bringt, sofort sozusagen in den Speicher geladen werden kann und unmittelbar verkauft werden kann. Zugleich hat man eben den Effekt, man hat eine Überdachung, die Kunden werden nicht nass, die Autos werden nicht nass und ein Teil des Stromes kommt von da oben über ihnen aus der Sonne.
Solange dieses Marktsegment Fassade und Überkopfanwendung nicht exponentiell wächst, wird es für die großen Hersteller einfach uninteressant, weil einfach zu viel Wissen investiert werden muss, zu viel Zeit investiert werden muss und natürlich auch die Kosten.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Wir sind im Alltag oft umgeben von Glas. Glasfenster, Glasfassaden, Vordächer, Bushaltestellenhäuschen. Und all diese Glaselemente sind zum Glück sehr sicher und es passiert nur ganz selten mal ein Unfall, bei dem Glas bricht und Splitter vielleicht Passanten verletzen. Diese Unfälle sind so selten, weil Glasdächer und Fassaden mit Sicherheitsglas gebaut werden müssen und bevor ein Bauelement in den Handel kommt, muss es eine bauaufsichtliche Zulassung durchlaufen. Für Photovoltaikmodule gilt das eigentlich nicht, weil das Glas zum einen verklebt ist und auch das Modul auf dem Dach aufliegt und man davon ausgeht, dass jetzt die Splitter nicht beliebig herumfliegen. Aber immer häufiger nutzen Kunden Photovoltaikmodule, um damit ihre Sonnenterrasse zu überdachen. Sie hängen sie an Balkons und Fassaden oder sie nutzen sie im größeren Maßstab für eine Überdachung von Parkplätzen. Was dann gilt und welche Sicherheit eine bauaufsichtliche Zulassung dem Bauherrn und auch der Öffentlichkeit bietet, das wollen wir heute mal im Podcast besprechen. Dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen, zum einen Norbert Bezel, er ist Head of BIPV, also verantwortlich für bauwerkintegrierte Photovoltaik bei SolarWatt. Herr Bezel hat schon 2004 beim Unternehmen als Entwicklungsingenieur begonnen, war dann im Produktmanagement, in der Forschung und Entwicklung und im PV-Labor, hatte dann eine Unterbrechung bei anderen Unternehmen und ist seit 2017 zurück, erst als Director Product Management und jetzt als Verantwortlicher für die bauwerkintegrierte Photovoltaik. Und ich freue mich, dass er heute hier ist. Hallo Herr Bezel.
Hallo Frau Lichner, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Mein zweiter Gast ist aus Österreich. Thomas Becker ist Geschäftsführer der ATB Becker Photovoltaik. Das Unternehmen agiert als Fachgroßhandel und beschäftigt sich schon seit 1986 mit den Themen Photovoltaik und Speicher und zählt damit zu den Pionieren der Branche. Thomas Becker ist seit 2006 schon immer aktiv als bei der Ausbildung, bei Studiengängen, als Speaker hält er Vorträge zum Thema Photovoltaik, Speicher und Energiemanagement. Er ist außerdem Mitglied des Normengremiums in Österreich und Leiter der Arbeitsgruppe Speicher, Mini-Grid und Off-Grid-Systeme und seit 2017 Vorstandsmitglied des Bundesverbands Photovoltaik Österreich. Hallo Herr Becker.
Hallo Frau Lichner, vielen Dank für die Einladung. Bin gespannt auf das spannende Thema.
Ich finde es gut, dass wir heute zwei unterschiedliche Perspektiven haben, einmal die deutsche und einmal die österreichische, aber Sie beide kennen sich auch sonst, Sie arbeiten auch miteinander, ne?
Ja, also Firma ATB, Becker und SolarWatt sind langjährige, enge Partner und das ist nicht nur eine gute geschäftliche Beziehung, es ist auch eine sehr angenehme persönliche Beziehung und wir schätzen Herrn Beckers Kompetenz in allen Fragen rund um PV sehr, nicht nur für den österreichischen Markt, sondern auch generell ist das eine Bereicherung.
Noch ein Hinweis, SolarWatt ist heute Initiativpartner des Podcasts. So, dann fangen wir gleich an mit dem rechtlichen Thema, würde ich sagen. Photovoltaikmodule brauchen normalerweise keine besondere bauaufsichtliche Zulassung. Sie können einfach auf Dächern installiert werden und auch die früher noch geltende 2-Quadratmeter-Regel wurde ja abgeschafft. Aber für bestimmte Projekte, Überkopfverglasung, Fassadenanlagen, benötigt man die Zulassung. Warum eigentlich, Herr Bietze?
Die Photovoltaikinstallationen, die wir so meistens gewohnt sind, also auf typischen Schräg- oder Flachdächern, die sind in Deutschland ein regulatorischer Sonderfall. Wenn man in die Verwaltungsvorschriften technische Baubestimmungen reinschaut, entweder auf Landesebene oder halt die Musterverwaltungsvorschrift, die das DEBT in Berlin erarbeitet und veröffentlicht und an denen sich die Landesverwaltungsvorschriften sehr, sehr eng orientieren, dann findet man dort eine klare Abgrenzung, wenn PV-Module halt im Dachbereich installiert sind und innerhalb bestimmter Neigungsgrenzen, dann sind sie vom Nachweisen der mechanischen Standfestigkeit und Belastbarkeit befreit. Und wenn das aber nicht so ist, sobald man zum Beispiel in die Vertikale geht, also für Fassadenphotovoltaik zum Beispiel, oder wenn man halt nicht mehr im Dachbereich ist, oder wenn es sich um eine Überkopfverglasung handelt, dann gelten halt andere Spielregeln. Dann verweist die Verwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen klar auf die in 1808, konstruktiver Glasbau. Und man muss halt nachweisen, dass sich ein Photovoltaikmodul verhält wie die Gläser oder diese Glasbauelemente, sage ich es mal, die für diese Anwendungen, Überkopfverglasung, horizontal oder eben Vertikalverglasung zugelassen sind. Und im Groben heißt das, man muss eigentlich nachweisen, dass das Photovoltaikmodul sich wie ein Verbundsicherheitsglas verhält. Und diesen Nachweis, den führt man nicht für ein normales Photovoltaikmodul. Alle Prüfungen, Zertifizierungen, die man so aus dem Rahmen der IEC-Prüfungen gewohnt sind, die führen diesen Nachweis in der Form nicht. Und deswegen muss man das separat prüfen lassen. Und eine Möglichkeit, die SolarWatt in aller Regel wählt, ist, dass man die Prüfungen halt in einer Form macht, dass sie dann vom DBT, Deutsches Institut für Bautechnik in Berlin, anerkannt werden und eine allgemeine beaufsichtigte Zulassung für das konkrete Produkt ausgestellt wird. Und das ist dann quasi die Genehmigung, um in diese Anwendungen zu gehen in Deutschland.
Und welche Projekte genau sind jetzt betroffen? Also Sie sagten Vertikale, aber zum Beispiel für Balkonsolaranlagen gilt das auch nicht, oder?
Nein, Balkonsolaranlagen sind nochmal ein anderer Ausnahmefall, weil sie als sogenannte Steckersolargeräte nicht fest mit der Elektroinstallation des Gebäudes verbunden sind, sondern entfernbar sind. Deswegen gelten sie quasi als zusätzliche elektrische Ausrüstung und nicht als fest verbaute Photovoltaikanlage. Deswegen gelten sie nicht als Vertikalverglasung. Das ist aus unserer Sicht und auch aus der Sicht des DEBT eigentlich so ein bisschen eine Notlösung, um die Verbreitung von Balkonsolar zu erleichtern, weil man kann kaum einem Endanwender, einem interessierten Laien ohne vertiefte Kenntnis in Glasbauregeln verlangen, dass Glasbauregeln bekannt sind und man wird irgendwie eine quasi fassadensichere PV-Installation macht. Das würde Balkon-PV zum Erliegen bringen, dann würde es schlicht nicht passieren. Ja, und um das die Verbreitung zu erleichtern und die Anwendung möglich zu machen, sozusagen auf dem Kenntnislevel eines interessierten Laien, braucht man halt dort eine Regelung, die das erlaubt. Und die ist halt so getroffen worden in dieser Abgrenzung fest installierte Elektroinstallation oder Stecker-Solargerät, was sich entfernen lässt. Deswegen Sonderfall.
Ja, klingt ein bisschen widersprüchlich, ne? Die fest installierte Anlage muss besonders zugelassen werden und die nur lose am Balkon befestigte Anlage, die muss nicht zugelassen werden, ja.
Es ist technisch gesehen ein Widerspruch. Es gibt halt, wie gesagt, Gründe dafür, dass man diese Regelung so getroffen hat. Wenn man es ganz streng durchdeklinieren würde, müsste man eigentlich sagen, es ist nicht konsistent.
Herr Becker, wie ist es in Österreich? Ist das, was wir sehen, nur deutsches Sicherheitsdenken oder haben Sie das auch?
Also es ist in Österreich sehr, sehr ähnlich. Das ist jetzt nicht ein deutsches Spezifikum, sondern auch in Österreich hat man ganz, ganz ähnliche Anforderungen, leicht abweichend. Das ist manchmal ein bisschen mühsam, dass wir da immer noch keinen europäischen Standard haben, was diese Zulassungen und Prüfungen angeht. Aber es geht eben darum, dass man dieses Gefährdungspotenzial ausschalten kann, das einfach besteht, wenn die Module nicht auf einem Flachdach oder Schrägdach sind. Und es ist da irrelevant, ob das Modul aus Eigenversagen oder Fremdversagen oder Fremdeinflüssen zu Schaden kommt, es darf einfach nicht runterfallen. Und genau da ist die große Herausforderung. Und wir müssen genauso diese Nachweise treffen. Die allgemeinbeaufsichtliche Zulassung vom DIBD ist für uns jetzt nicht rechtlich relevant, aber die Prüfungen, die da implementiert sind, sind auch für Österreich die entsprechenden Nachweise. Das heißt, wir müssen Resttragfähigkeitsnachweise erbringen. Wir müssen den Nachweis erbringen, dass das Modul wie ein Verbundsicherheitsglas funktioniert, was per se ja, vielleicht, man meint, jedes Modul hätte VSG-Eigenschaften, aber das Problem ist, dass im Glasbau andere Laminationsmaterialien verwendet werden. Das heißt, die ganzen Glasbaunormen gehen auf PVB-Folien und in der Photovoltaik hat man früher EVA verwendet und jetzt Polyolefine. Und eben weil die Glasbaunormen hier auf andere Materialdefinitionen zugeschnitten sind, muss man eben hier dann diese Nachweise erbringen, dass zwei zusammenlaminierte Glasscheiben tatsächlich VSG sind. Und bei uns wäre das jetzt das Pendant zur DIN 18008, die ÖNORM B3716. Die ist sehr ähnlich aufgebaut, aber das ist, wie gesagt, ich glaube, in allen europäischen Ländern sehr, sehr ähnlich anzuwenden.
Und wenn ich jetzt mir moderne Solarmodule anschaue, dann wird ja auch das Glas immer dünner, was dort verwendet wird. Und jetzt habe ich gehört, dass dann dieses Glas, also je dünner es wird, desto weniger hat es sozusagen diese Eigenschaften von Sicherheitsglas, also dass es bei einem Riss oder bei einem Bruch sehr klein zerbröselt. Ist das so?
Das ist tatsächlich so. Also das sogenannte Einscheibensicherheitsglas, was so ganz kleinteilig zerbröselt, wie zum Beispiel eine Heck- oder Seitenscheibe bei einem Auto. Oder auch, denke ich, die so Verglasung in der Duschkabine zum Beispiel sind ähnlich gebaut, Glastüren. Die nennt man auch voll vorgespannte Gläser, ja, weil der eingefrorene Spannungszustand in diesen Gläsern eine bestimmte Höhe überschreitet. Damit sind sie per Definition voll vorgespannt und die Charakteristik ist halt, dass sie so kleinteilig brechen. Im Bereich der Vertikal- und Überkopfverglasungen will man aber eigentlich gerade was anderes. Da will man ein Verhalten haben, dass das Glas sehr eher grobe Struktur bricht, weil das wiederum den Zusammenhalt dieses Laminats und die sogenannte Resttragfähigkeit im Schadensfall verbessert. Und deswegen ist dort ganz konkret die Anforderung, dass es teilvorgespannte Gläser sein müssen. Dafür gibt es sogar eine europäische und auch deutsche Norm, die DIN EN 1863, die genau beschreibt, wie ein Bruchbild eines solchen Glases auszuschauen hat. Und man muss für diese Module, die mit dieser beaufsichtigten Zulassung ausgestattet werden sollen auch nachweisen, dass die Gläser genau in dieser Form brechen und nicht kleinteiliger brechen. Dann ist dieses Glas nicht verwendbar. Beziehungsweise kann man es dann halt zum Beispiel für Überklopfverglasung nicht einsetzen. In der Fassade wäre es bedingt einsetzbar, aber nicht als Überklopfverglasung. Da muss man halt sehr genau hinschauen. Und was die Dicke betrifft, zum einen, ja, es gibt oder gab diesen Trend zu immer dünneren Gläsern. Also in der Photovoltaik wir haben ja jetzt überwiegend im Markt mittlerweile die sogenannten Glas-Glas-Module. Das heißt, vorne und hinten hier eine Glasscheibe. Was anderes kommt eigentlich auch in diesem Überkopfbereich nicht wirklich in Frage. Aber vielleicht dazu später noch mehr. Und standardmäßig sind die Photovoltaikgläser eigentlich 2 mm dick. Es gab einen Trend zu noch dünneren Gläsern bis zu 1,6 mm. Das hat natürlich Vorteile, gerade im Gewicht. Die Module sind sehr schön leicht, lassen sich sehr gut handeln. Aber ihre Widerstandsfähigkeit, jetzt gar nicht erstmal aus dem Blick der Glasstatik und der Glasbaunormen, sondern einfach nur ganz praktisch, was hält so ein Modul aus an Schneelast zum Beispiel, die ist halt sehr, sehr eingeschränkt, diese Tragfähigkeit. Und deswegen sind also in unserer Sicht, in unserer Perspektive, solche Lösungen mit diesen extrem dünnen Gläsern eher wieder auf dem Rückzug. Also die haben sich nicht wirklich im Markt auf breiter Front durchgesetzt, in unserer Wahrnehmung. Und in dem Bereich, von dem wir heute hier sprechen, spielen sie gar keine Rolle. Es gibt sogar dort speziell sogar den Trend zu dickeren, etwas dickeren Gläsern. Und nur so nebenbei, unser neues Produkt wird auch mit einem 3,2 mm Glas ausgestattet sein, eben aus dem Grund heraus, dass die Verformung des Glases für diese Anwendungen sehr, sehr eng reglementiert ist, dass da eben nach den Anforderungen der Glasbaunormen Glasstatik zu berechnen ist für ein PV-Modul, was nichts mit den mechanischen Belastungstests nach ESC-Standards zu tun hat, sondern was ein ganz anderer Ansatz ist. Und um dort diese entsprechenden relativ geringen Verformungen einhalten zu können, braucht man halt für viele Anwendungen einfach ein stärkeres Glas. So simpel ist es.
Wir bekommen ja in der Redaktion auch ab und zu Anfragen, welche Module sind überhaupt bauaufsichtlich zugelassen? Und wenn man dann in die Liste vom DEBT reinschaut, dann sind es immer gar nicht so viele. Herr Becker, Sie arbeiten mit SolarWatt zusammen, aber Sie haben als Großhändler ja auch einen Marktüberblick. Was würden Sie sagen? Wie viel gibt's? Mehr als 10?
Nein, ich würde sagen, man kann das an zwei Händen ganz gut abzählen. Ist aber nicht wirklich erstaunlich, weil wir begleiten SolarWatt jetzt die letzten Monate in diesen Zertifizierungsprozessen zu diesem neuen Modul. Und es ist unglaublich, wie viel Aufwand da drin steckt und wie viele neue Überlegungen man anstellen muss, um dann tatsächlich am Ende alle Zertifikate positiv abschließen zu können. Und das ist jetzt etwas, was am großen Mainstream-Hersteller natürlich wahrscheinlich nicht sehr gut in seine Pläne passt. Der möchte schnell viele Module fertigen, standardisiert fertigen, möchte von seiner Rezeptur nicht abweichen. Und genau das hat man festgestellt. Es ist jetzt gerade besprochen worden, das Thema Glas, das Bruchbild des Glases. Wo bekommt man solche Gläser überhaupt her? Da trennt sich die Spreu vom Weizen, dass es gar nicht sehr viele Glashersteller momentan gibt, die Solarglas in der entsprechenden Qualität und Festigkeit überhaupt produzieren, dass man das einsetzen kann. Und solange dieses Segment, dieses Marktsegment Fassade und Überkopfanwendung nicht exponentiell wächst, wird es für die großen Hersteller einfach uninteressant, weil einfach zu viel Wissen investiert werden muss, zu viel Zeit investiert werden muss und natürlich auch die Kosten. Solche Zertifizierungsprozesse sind nicht sehr einfach. Und vor allem, wir haben es ganz am Anfang erwähnt, diese Glasbaunormen, nach denen man teilweise dann zertifiziert oder auch brandschutztechnische Normen, nach denen man zertifiziert, die sind leider in Europa noch überhaupt nicht standardisiert. Das heißt, man muss für jedes Land, auf das man einen Blick wirft, was die Marktaktivität angeht, sich dann wieder überlegen, nehme ich mir die Zeit und die finanziellen Ressourcen, überhaupt diese ganzen Prüfungen durchführen zu lassen. Und deswegen wird es oder ist es natürlich eine Möglichkeit für kleinere Hersteller, hier wirklich spezifische Lösungen für solche Nischen anzubieten.
Herr Bitze, was würden Sie schätzen, wie groß ist der Markt für solche zugelassenen Module in Deutschland, vielleicht auch in Europa?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich darauf eine verlässliche Antwort hätte, dann würde ich mich noch deutlich besser fühlen als Produktmanager, der dafür zuständig ist. Ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Dort, wir haben einigen Aufwand hineingesteckt als SolarWatt, um Marktzahlen und Marktpotenziale zu ermitteln. Oder sagen wir, nein, Potenzial ist vielleicht nicht, oder adressierbare Marktpotenziale, sowohl für Überkopfverglasung als auch für Fassadenanwendungen. Und beides hat sich als sehr, sehr schwer herausgestellt. Wir haben sowohl kommerziell verfügbare Studien gekauft, wir haben mit unseren Kunden gesprochen, wir haben mit anderen Playern im Markt gesprochen und es ergeben sich vollkommen unterschiedliche Perspektiven. Und es fällt mir sehr, sehr schwer, dort tatsächlich eine belastbare Größe abzugeben für die einzelnen Jahre und Wachstumstrends anzugeben, quantitativ. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Also ich kann jetzt Zahlen nennen, die sind aber so wahr wie falsch. Ja, da ist keine Verlässlichkeit drin. Also ich bin sehr sicher, dass man in dem Bereich, wenn man jetzt nur auf Deutschland schaut, einem zweistelligen bis vielleicht niedrig dreistelligen Megawatt-Bereich bauen kann pro Jahr. Das hat aber sehr viele Randbedingungen auch. Ne? Sobald durch Ereignisse wie der Ölpreis steigt aufgrund von kriegerischen Auseinandersetzungen, dann ändert sich die Investitionsfreudigkeit von potenziellen Bauherren. Oder wenn der Stahlpreis steigt, weil irgendwas anderes passiert ist, dann werden gerade Carport-Projekte, die sehr stahlintensiv sind, die werden einfach mal verschoben. Um ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, man weiß das vorher nie. Das ist Projektgeschäft grundsätzlich, fast grundsätzlich und sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Wir als SolarWatt sind aber fest davon überzeugt, dass das adressierbare Marktpotenzial tatsächlich signifikant ist, dass sich das lohnt, diesen von Herrn Becker auch beschriebenen großen Aufwand zu treiben für diese Module. Wenn man eben auch entsprechende Beratungskompetenzen mitbringt, nicht nur einfach das Modul mit der entsprechenden Zulassung dem Kunden in den Shop stellt und sagt, hier, kauf und komm klar, sondern wenn man den Kunden tatsächlich berät und ihm eine Lösung anbietet, dann das sehen wir an den Anfragen und auch an dem Kundenfeedback. Dann kann man dieses noch kleine Marktsegment sehr gut besetzen. Und wir sehen, dass die Zeichen auf Wachstum stehen, was, wie gesagt, von Randbedingungen immer wieder mal limitiert wird. Aber grundsätzlich wächst es sehr stark, weil es interessante Flächen sind, weil es große Potenziale sind und weil sich auch die typischen Erzeugungsprofile von zum Beispiel Fassadenanlagen sehr gut mit bestehenden Dachanlagen ergänzen lassen, gerade im Hinblick auf Eigenverbrauch bei gewerblichen Kunden.
Der Norbert Petzl hat da jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Die eine Seite ist das Produkt zur Verfügung zu stellen, aber das andere ist wirklich die große Herausforderung, die ausführenden Partner entsprechend an der Hand zu nehmen, weil das fängt beim Genehmigungswesen, bei den Behördenabwicklungen an, dass man natürlich im Fassadenbereich und im Überkopfbereich ganz andere Genehmigungen einholen muss, ganz andere Nachweise führen muss, bis hin dann zur Umsetzung der Photovoltaikanlage, dass man eben nicht auf irgendeinem Dach steht, sondern entweder irgendein Dach bestückt und auf einmal das Dach herstellt oder eine Fassade bestückt. Und ich glaube, da ist auch die große Herausforderung. Wir haben das jetzt gesehen, wir haben da vor 2 Jahren begonnen, ein paar Schlüsselpartner in diese Richtung zu begleiten. Wenn man denen das Wissen an die Hand gibt und eng mit denen zusammenarbeitet, dann können da in relativ kurzer Zeit, vor allem im Fassadenbereich, durchaus Pipelines von ein paar Megawatt entstehen.
Okay, dann sprechen wir mal über Projekte. Diese geprüften Module, die darf man ja jetzt auch als konstruktive Elemente benutzen für Dach und für Fassade. Wofür verwenden Ihre Kunden die Module aktuell zum Beispiel?
Ich muss sagen, in erster Linie und das größere Marktsegment ist die Fassade, weil Fassadenflächen stehen einfach wirklich, vor allem im gewerblichen Bereich, in großer Menge zur Verfügung. Aus österreichischer Sicht muss man dann natürlich auch sagen, Fassade hat durchaus auch noch Vorteile, zum Beispiel in Regionen, wo das Schneelastthema, die Schneelast hoch ist, kann ich in der Fassade natürlich super Alternativen bauen. Was bei uns schon schwächelt, ist das Überkopfsegment. Das funktioniert im kleinen Bereich, dort einmal eine Verandaüberdachung oder ein kleiner privater Carport. Das Thema Parkplatzüberdachungen, das müsste man wirklich gesetzlich regulieren und sogenannte eine Pflicht einführen, dass das umgesetzt werden muss, weil das funktioniert in Österreich jetzt mal noch gar nicht. Aber das Fassadensegment, muss ich sagen, ist in den letzten Jahren hat sich extrem gut entwickelt und das wird sich weiterhin nur besser entwickeln.
In Deutschland gibt es ja teilweise schon Regulatorien, dass man Parkplätze überdachen muss, also neu gebaute Parkplätze. Sehen Sie da schon Projekte, Herr Bitzel?
Tatsächlich ja. Es sind natürlich nicht alle Bundesländer in Deutschland, die so eine Regelung eingeführt haben. Die Liste ist, glaube ich, gar nicht übermäßig lang, aber zumindest hat es auch Pilotwirkung oder beispielhafte Wirkung. Wir sehen durchaus eine signifikante Anzahl von Parkplatzüberdachungen, verschiedenster Form, meistens sind das Carports, aber es kann auch mal eine Parkdeck-Überdachung sein, eines bestehenden Parkhauses zum Beispiel, also dass die oberste Etage sozusagen, die bis jetzt quasi frei war und unüberdacht war. Also solche Projekte werden bei uns regelmäßig angefragt, wir liefern entweder Module hinein oder wir bieten also auch die Realisierung solcher Projekte komplett an. Und das findet durchaus statt. Ist nicht so, dass da gar nichts passiert. Wo ich Herrn Becker zustimme, ist, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für solche Lösungen, die sind noch nicht optimal. Das heißt, die Installation einer Parkplatzüberdachung, eines Carports, die ist relativ kostenaufwendig und der damit produzierte Strom ist demnach auch relativ teuer, zumindest in einer Anfangsphase. Aber immer mehr Kunden sehen halt auch Sekundäreffekte, wie zum Beispiel Supermarktparkplätze. Die Kunden kommen halt trockenen Fußes in den Laden und wieder zurück und müssen nicht durch den Regen laufen. Wenn man jetzt andere Überdachungsmöglichkeiten wählen würde, haben die auch Kosten, bezahlen sich aber nicht, weil sie eben keinen Strom generieren, den man nutzen oder verkaufen kann. Und aus dieser Gesamtmengelage aus zusätzlichen Nutzen und Stromerträgen, die man vielleicht für den Eigenverbrauch benötigt, ergibt sich durchaus ein attraktiver Use Case, möchte ich mal bezeichnen. Und was aber auch stimmt, wo ich Herrn Becker auch wiederum zustimme, dass der Bereich der Fassade deutlich aufgeholt hat und in der Häufigkeit der Anfragen und in der Größe der Projekte teilweise die Carports, die Parkplatzüberdachungen überholt. Ja, das sehen wir einen deutlich stärkeren Wachstumstrend bei Fassaden. Carports finden aber auch statt und nehmen auch zu.
Aber wenn wir noch mal auf die Parkplätze schauen, ja, wie viel teurer ist denn der Strom aus so einer Anlage im Vergleich zu einer Dachanlage oder zu einer Freiflächenanlage?
Es ist jetzt schwer zu bewerten, weil wenn ich jetzt irgendwo in der Mitte von Deutschland, im Flachland oder im Norden von Deutschland sowas realisieren möchte oder im Allgäu oder in Oberbayern, dann schlagt sich da einfach wieder die statischen Anforderungen nieder. Und das heißt, der signifikante Kostenfaktor in diesem Projekt ist dann die Stahlunterkonstruktion. Das kann natürlich aus den örtlichen Gegebenheiten wie Schnee- und Windlast sich ergeben. Das kann sich aber auch natürlich aus den Spannweiten und den gewünschten Trägerabständen ergeben. Und deswegen hat man da relativ schnell eine hohe Schwankungsbreite. Aber für so eine Unterkonstruktion, die auch den Straßenverkehrsordnungen entspricht, gibt es ja eigene Anforderungen, was den Anfahrschutz und dergleichen angeht, Parkplatzbreiten und dergleichen, kann man relativ schnell von Mehrkosten von 1.000 Euro pro kW und mehr ausgehen. Und da ist es eben so, wenn man den Teil der tragenden Struktur wirklich der Photovoltaik zurechnet, dann wird es schwierig, dort eine Wirtschaftlichkeit darzustellen. Und deswegen muss man da schon sagen, ja, diese Überdachung würde sowieso passieren, weil zum Beispiel von diesem Parkhaus das oberste Parkdeck im Winter nicht nutzbar ist. Deswegen will man das überdachen. Und ob da jetzt oben eine Blechplatte drauf ist oder dann ein Photovoltaikmodul drauf ist, der Unterschied ist nicht mehr allzu groß, und da habe ich dann wirklich gute Wirtschaftlichkeiten, wenn man das PV-System dann für sich betrachtet. Oder bei Parkplatzüberdachungen. Man hat weniger Winterdienst, die Oberflächen werden geschont durch die Beschattung. Diese typische Dellenwirkung im Asphalt, die man hat, wenn Autos länger im Sommer auf heißem Asphalt stehen, das nimmt dramatisch ab. Also da gibt es mittlerweile sehr viele Nachweise, dass von Photovoltaik überdachten Parkplätzen die Parkplätze deutlich geschont werden. Man muss im Winter weniger Salz einbringen und dergleichen. Aber eben diese Struktur, die Kosten der Struktur, muss man sich überlegen, auf welche Kostenposition man das rechnet. Wenn man es der Photovoltaik zurechnet, dann wird es schwierig, hier eine gute Wirtschaftlichkeit darzustellen.
Ich habe von SolarWatt aber auch schon ein Projekt gesehen mit Holzkonstruktionen.
Tatsächlich, das gibt es auch, sowohl, also gerade im privaten Bereich der kleinen Carports, dort wird sehr viel auch mit Holz gebaut. Auch einer unserer langjährigen Partner baut überwiegend, um nicht zu sagen fast ausschließlich, mit Holz. Das hängt aber wirklich mehr oder weniger an den ästhetischen Ansprüchen der oder sonstigen Ansprüchen der Kundschaft. Es gibt allerdings auch im gewerblichen Bereich Player, die Holzkonstruktionen bevorzugen, aus Gründen der Nachhaltigkeit, der Umweltbilanz, auch des Erscheinungsbildes. Es gibt verschiedene Motivationen, warum man das machen kann. Ich habe bis jetzt noch nicht wahrgenommen, dass Holz gegenüber Stahl einen signifikanten Kostenvorteil hat. Weil natürlich auch man muss auch auf die Wartung und Pflege über die entsprechende Standzeit des Objekts natürlich schauen. Und da ist, denke ich, auch Holz nicht unaufwendig. Auch Stahl muss natürlich irgendwo perspektivisch gewartet werden, gegen Korrosion und so weiter vielleicht geschützt werden, wenn die ursprüngliche Beschichtung nicht mehr nach 20 Jahren tipptopp ist. Aber ich glaube, Holz ist eher auf der kostenintensiveren Seite, die halt mit höheren Ansprüchen an Ästhetik und Nachhaltigkeit noch einhergeht zu Hause im Vergleich zu Stahl. Ich würde aber ganz gerne nochmal den Blick auch auf eine relativ neue Erscheinung lenken, das sind die Ladestationen. Teilweise in Kombination mit bestehenden Tankstellen, teilweise aber auch aus völlig neu installierte, aufgebaute Ladepunkte für Elektrofahrzeuge. Dort wird jede Kilowattstunde gebraucht, die man lokal bekommen kann. Und es wird immer nach meinem Kenntnisstand, immer mit Speichern kombiniert, aber halt sehr, sehr hohe Lastspitzen hat, ne, die jedes normale Stromnetz auch an seine Grenzen treiben würde, sodass jede Kilowattstunde, die Photovoltaik dort bringt, sofort sozusagen in den Speicher geladen werden kann und unmittelbar verkauft werden kann an die Nutzer der Ladestation. Zugleich hat man eben den Effekt, man hat eine Überdachung. Die Kunden werden nicht nass, die Autos werden nicht nass, es ist weniger Winterdienst, was Herr Becker alles erwähnt hat, zu leisten. Und man hat auch sozusagen ein Statement in Richtung Nachhaltigkeit nochmal. Ein Teil des Stromes kommt von da oben über ihn, aus der Sonne. Das ist durchaus eine Sache, die Kunden schätzen, obwohl sie vielleicht rein quantitativ jetzt nicht den Hauptausschlag gibt. Ja, aber es ist ein Gesamtpaket, was die Kunden dann bereit sind zu kaufen.
Aber ich würde auch noch mal diesen Punkt Ästhetik ansprechen. Ja, man kann ja Parkplatz auch Überdachung auch mit Wellblechdächern machen und die Photovoltaikmodule obendrauf tun. Aber ich persönlich finde die mit echten Photovoltaikmodulen, wo man auch so ein bisschen Licht durchsieht, schöner.
Würde ich absolut zustimmen, dass das schöner ist. Und auch die Mehrkosten einer Photovoltaik-Überdachung im Vergleich zu einem Trapezblechdach mit aufgesetzter normaler Standard-Photovoltaik, die sind absolut überschaubar. Also für so eine Photovoltaik-Überdachung kriegt man gute Wirtschaftlichkeit her. Sie ist minimal schlechter, wie wenn man Blech und Photovoltaik obendrauf setzt. Dafür hat man andere Vorteile, wie es ist ressourcensparender und dergleichen, und natürlich hat man im Endeffekt die schönere optische Lösung. Wenn man genau in solchen repräsentativen Überdachungen ist, wie bei Carports, wie vor irgendwelchen Geschäften, dann ist es sicher eine große Motivation da, die schönere Lösung auszuführen. Wir sehen es aber auch in anderen Bereichen. Wir haben vor 2 Jahren ein Projekt begleitet in Österreich. Da ist es um 2 Megawatt Parkplatzüberdachung gegangen, Mitarbeiterparkplätze. Da war das dem Industriellen egal, ob das schön oder weniger schön ist. Der hat es dann mit Trapezblech und aufgesetzter Photovoltaik gemacht, weil es eben um 1% mehr Rendite erbracht hat. Aber bei diesen Lösungen, wo da wirklich die Optik mitspielt, braucht man, glaube ich, nicht lange diskutieren, dass eine echte Photovoltaiküberdachung einen optischen Mehrwert bringt.
Kleiner Randaspekt noch, bei der Lösung mit den Blechdächern, mit den geschlossenen Blechdächern, muss man potenziell etwas mehr beleuchten im Parkdeck oder im Carport. Durch die Teiltransparenz der Glas-Photovoltaik-Module lässt sich halt eine natürliche Beleuchtung zumindest zur Tageslichtzeit erzeugen, wo man halt das künstliche Licht dann ausschalten kann. Ne? Je nachdem auch, wie groß die einzelnen Segmente sind, wie viel Licht von der Seite reinfällt. Aber das kann auch eine Rolle spielen.
Kriegen Sie manchmal auch Rückmeldungen von Kunden, nachdem so eine Überdachung fertig ist, dass sozusagen im Nachhinein da positive Kommentare oder irgendwas kam?
Durchaus. Also es ist jetzt nicht von jedem Projekt kommt sowas, aber es kommt durchaus vor. Bekommen wir Fotos geschickt, wir können auch teilweise Referenzbilder verwenden in unseren eigenen Publikationen oder bei Veranstaltungen, wenn wir halt unsere Referenzprojekte zeigen. Also es gibt durchaus Kunden, die sehr stolz auf ihre Lösung sind und auch die das positive Echo ihrer Kundschaft wiederum an uns weitergeben. Das kommt vor, ja.
Und man merkt es auch, dass das marketingtechnisch ganz gut eingesetzt wird, weil wenn man dann irgendwelche Imagebroschüren von diesen Unternehmen sieht, dann ist als Eyecatcher vor dem Gebäude immer der Photovoltaik-Carport in sehr prominenter Position zu sehen. Mhm. Und das ist natürlich viel, viel schöner als irgendeine Anlage auf einem Flachdach, die keiner sieht.
Es wird auch relativ viel auf LinkedIn publiziert und kommuniziert über solche Projekte, sowohl für Parkplatzüberdachung als auch für Fassaden. Und dort sieht man dann natürlich auch das Feedback sozusagen. Das sind zwar dann nicht unbedingt Kunden und Nutzer dieses konkreten Projektes, aber wie es quasi in interessierten Kreisen aufgenommen wird. Und das Feedback ist in aller Regel dort deutlich positiv.
Jetzt kommen wir sozusagen über die Ästhetik zu den Fassadenanlagen, ja, also weil gerade auf den Fassaden sehen wir dann natürlich die Module und dann muss es auch schön aussehen, weil die Fassade möchte ja sozusagen der Architekt auch mitgestalten. Welche Lösungen gibt es da, damit Sie Architekten auch ein Modul an die Hand geben, was er auch schön findet und was er auch sozusagen kreativ nutzen kann?
Es gibt grundsätzlich erstmal einen, wie soll ich es bezeichnen, Interessenkonflikt, würde ich nicht sagen, Zielkonflikt. Architekten wollen gerne in Formaten und Farben frei wählen können. Und das steht im Kontrast zu den Produktionsmöglichkeiten von Photovoltaikmodulen. Man kann fast jede beliebige Größe und Form von Photovoltaikmodulen herstellen und auch ziemlich viele Farbvarianten mittlerweile zur Verfügung stellen. Es ist aber sehr kostenaufwendig. Und dann kommt das Thema Wirtschaftlichkeit deutlich ins Hintertreffen. Und deswegen gehen wir als Solarwatt einen anderen Weg. Wir haben uns 2 Modulformate herausgesucht, die man kostengünstig produzieren kann, auch als Modul mit Zulassung, die aus unserer Sicht trotzdem ästhetisch ansprechende Lösungen ermöglichen und die auch dem Architekten oder dem Planer eine gewisse Flexibilität bieten in ihrer Kombination und auch in dem Format einmal sozusagen hochkant, einmal querliegend, womit sich sehr schöne und ansprechende und technisch sinnvolle und wirtschaftlich tragfähige Lösungen erstellen lassen. Wenn Architekten auf uns zukommen und eben ein grau schattiertes oder orangefarbenes Modul brauchen in einer ganz speziellen Abmessung, dann sagen wir, das tut uns leid, dafür gibt es andere Player im Markt. Wir geben dann auch gerne Adressen weiter, wo man sich hinwenden kann, aber das ist nicht unser Geschäft. Wir wollen tatsächlich mit wenigen Dimens oder mit wenigen Formaten Lösungen anbieten, die gut skalierungsfähig sind und die wirtschaftlich tragfähig sind. Das ist unser Ziel und das funktioniert auch in unserer Wahrnehmung sehr gut, wobei wir nicht jeden Architekten bedienen werden. Das ist uns bewusst.
Das heißt, Ihre Module kommen dann eher an Fassaden im Industriebereich?
Häufig im Industriebereich, aber durchaus auch bei Wohn- und Bürogebäuden. Da, wo es passt, je nachdem, wie die Gebäudestruktur oder die Struktur der Gebäudehülle ansonsten beschaffen ist und was letzten Endes auch die Anforderungen des Bauherrn sind, worauf es ankommt. Aber es gibt sehr schöne Beispiele, wo man zeigen kann, dass es sich auch mit Standardformaten, die im Wesentlichen eine schwarze Optik bieten oder anthrazitfarbene Optik bieten, sich sehr gut in entsprechende Gebäudehüllen integriert und insgesamt ein sehr stimmiges Bild ergibt.
Herr Becker, haben Sie ein schönes Beispiel aus Österreich, wo sowas gebaut wurde?
Ja, jede Menge. Also mittlerweile gibt es doch sehr, sehr viele Planer, die Photovoltaik in der Fassade wirklich von Anfang an mitdenken. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, das, was da Herr Betzel auch angeführt hat. Wenn ich möglichst nahe am Standard bleibe, wir sind ja nicht im Standard, das Modul hat ja besondere Eigenschaften, aber wenn ich möglichst nah am Standard bleibe, dann bleiben auch die Kosten in der Nähe eines Standardmoduls. Und das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt, weil wenn wir in diese wirklich sehr spezifische Gebäudeintegration gehen und sagen, ich will ein Modul mit 1,65 Meter mal 2,17 Meter und lasse das in einer Manufaktur fertigen, dann explodieren die Kosten. Und was passiert dann? Dann ist die Photovoltaik die erste Streichposition, die in diesem Bauprojekt zum Opfer fällt. Und deswegen ist, glaube ich, der Ansatz, das möglichst weitestgehend zu standardisieren und Architekten auch diesbezüglich zu informieren, was diese Kostenunterschiede ausmacht, wesentlicher Ansatz, um in die Menge zu kommen. Bei uns ist es zum Beispiel wirklich mittlerweile bei vielen Planern einfach durchgesickert, dass Photovoltaik eines der billigsten Fassadenverkleidungsmaterialien ist. In der Fassadenverkleidung, also im Bereich der Vorhangfassaden, verwendet man sonst irgendwelche Lamellen oder irgendwelche Kunststoff-Laminatplatten und dergleichen. Und im Bau rechnet ja niemand, so wie in unserer Branche, in Euro pro Watt oder in Cent pro Watt, sondern jeder rechnet in einem Quadratmeterpreis. Und wenn man sich den Quadratmeterpreis von einem Photovoltaikmodul ausrechnet, dann sind wir teilweise billiger als solche Kunststofffassadenplatten. Und teilweise deutlich günstiger. Und niemand redet von der Amortisation einer Fassade mit irgendwelchen Fassadenplatten, weil die kann sich gar nicht amortisieren, weil sie ja nur ein passives Bauelement ist. Und wir haben auf einmal eine Fassade, wo hinten ein Plus- und ein Minuskabel raushängt und Strom rauskommt. Und das ist wirklich der große Ansatz, dass man sagt, man kann Baukosten über die Jahre reduzieren, weil sich die Fassadenverkleidung rechnet und dann auch noch an Gewinn erwirtschaftet. Und so sind ganz viele im Gewerbebereich, sei das jetzt wirkliche Gewerbeobjekte, Lagerhallen und dergleichen, bis hin zu Büroimmobilien, auf den Zug aufgesprungen. Man muss da sagen, im Bestand ist es schwierig, weil man natürlich immer den Kompromiss von Fensterflächen zu Fassadenflächen hat. Aber es gibt jede Menge Objekte, die große, schöne, durchgehende Wandscheiben haben, wo man nennenswerte Leistungen installieren kann. Und ich glaube, ein Segment in Österreich, das momentan extrem gut funktioniert, sind Liftstationen von Skiliften. Also da werden reihenweise Skiliftstationen mit Photovoltaikfassaden ausgestattet. Das sind mittelgroße Gebäude, wo aber schneller mal so 80, 150, 200 kW in der Fassade Platz haben. Und der produziert genau den Strom dort, wo der Strom auch in Mengen verbraucht wird. So ein Lift ist sehr energieintensiv. Rundherum stehen dann noch Beschneiungsanlagen, die auch noch einmal sehr viel Strom verbrauchen. Also ist das ein sehr schönes Beispiel, wo man das sinnvoll einsetzen kann. Und beim letzten Projekt hat man das einmal durchgerechnet. Die wollten ursprünglich eine Holzverkleidung in der Fassade Und die Photovoltaik hat die Kosten der Fassadenverkleidungen um den Faktor 30 reduziert. Das ist schon ein nennenswerter Ansatz.
Wie muss denn die Fassade beschaffen sein, damit ich da gut Photovoltaikmodule aufbringen kann? Also darf das auf Dämmung, darf das auf Putz?
Das muss man jetzt ein bisschen differenzieren, was es für ein Gebäude ist. Wir arbeiten in Österreich dann nach den OIB-Richtlinien und haben da die Gebäudeklassen 1 bis 5, das heißt vom Einfamilienhaus bis zum mehrgeschossigen gewerblichen oder Wohnbau. Und da sind dann ganz unterschiedliche Anforderungen. Ich kann das aber prinzipiell, muss es nur systemisch überlegen, auf jede bestehende Fassade draufbauen. Ich muss natürlich die Bauphysik berücksichtigen. Ich kann nicht einfach irgendwie Metallbauteile durch einen Vollwärmeschutz installieren, sondern muss da entsprechende thermische Entkopplungen vorsehen. Das Ganze muss brandschutztechnisch genau beleuchtet werden. Aber in der Regel kann ich das im Neubau und in der Nachrüstung gleich gut einsetzen. Ich brauche nur ein bisschen anderes Wissen wie bei der typischen Dachphotovoltaik. Also es ist halt ein bisschen was anderes, einen Betondachstein zu ersetzen durch eine Blechdachpfanne oder den Betondachstein auszuflexen und auszuschleifen, als wie jetzt durch einen Vollwärmeschutz zu gehen. Aber das sind alles Dinge, die man relativ schnell das Wissen transportieren kann. Und also da gibt es überhaupt keine Einschränkungen.
Der typische Anwender für die Photovoltaik in der Fassade ist auch nicht der Solateur, der sich eher im Dachbereich bewegt, sondern es sind tatsächlich eher die Fassadenbauer, die sich dem Thema Photovoltaik öffnen, die entsprechende Kompetenz im Fassadenbau mitbringen, gerade was Thomas Becker ansprach, wie befestige ich die Vorhangfassade, meistens sind das Vorhangfassaden, denn auf dem gegebenen Wandgrund und wie berücksichtige ich die Dämmung, ja, dafür gibt es Lösungen. Ja, die muss man nicht neu erfinden, nur weil Photovoltaik drauf ist, sondern das gilt für andere Fassadenbekleidungen genauso. Man muss halt immer nur schauen, wie schwer ist das Solarmodul im Vergleich zu dem anderen Material, welche Wärmeanforderungen sind, welche Brandschutzanforderungen bestehen und dann kann man entsprechende Lösungen dafür bereitstellen. Das geht sehr gut.
Was brauchen wir noch, damit die bauwerkintegrierte Photovoltaik noch ein bisschen mehr aus der Nische kommt und noch häufiger eingesetzt wird? Also Herr Becker sagte vorhin schon, vielleicht in Österreich noch mehr Vorschriften, Parkplätze zu überdachen, aber vielleicht gibt es ja noch andere Ansätze, wo Sie sagen, das wäre noch ganz schön.
Ich denke mal, grundlegender Hebel ist, das Wissen zu verbreiten. Photovoltaik ist am Dach auf die Welt gekommen. Photovoltaik hat ganz lange das Schild anhängen gehabt, möglichst hohe Jahreserträge. Das hat sich dann ein bisschen aufgeweicht. Man ist von dieser klassischen 30 Grad Südaufständerung irgendwann auf Ost-West-Varianten gewechselt und hat gesagt, höhere Backungsdichte am Dach, dafür ein bisschen weniger spezifischen Ertrag, aber ein bisschen breitere Erzeugungskurve. Und jetzt muss man einfach darüber nachdenken, welche Vorteile die Fassade bringt. Die Fassade hat ein sehr, sehr gleichmäßiges Erzeugungsprofil. Das heißt, wir haben nicht mehr diese typische Glockenform, im Sommer ganz viel Energie, im Winter ganz wenig, sondern wir haben fast jeden Monat im Jahr annähernd gleiche Erträge. Ich habe deutlich höhere Erträge im Winter, das heißt in Kombination mit Wärmepumpen, also elektrischen Verbrauchern, die vornehmlich im Winterhalbjahr arbeiten, hat man natürlich da schon Ertragsvorteile und Eigenverbrauchsvorteile. Und dann muss sich das einfach einmal ein bisschen diese Information setzen, dass man Photovoltaik nicht nur als Photovoltaik betrachten darf, sondern auch als Bauteil. Und wenn man da wirklich drüber nachdenkt, wie schütze ich bei einem Holzhaus oder auch bei einem Standardgebäude die dahinterliegende Struktur, sprich den Wanderaufbau? Hänge ich da davor irgendein Material oder ein Photovoltaikmodul? Dann glaube ich, dann wird diese Nische relativ schnell wachsen, weil es einfach ganz, ganz viele Punkte auf der Plusseite und nur sehr wenige Punkte auf der Minusseite gibt. Aber es ist eben so ein bisschen ein schleichender Prozess, weil das Wissen sich erst durchsetzen muss. Teilweise ist man auch im normativen Bereich noch nicht ganz so weit, dass alles durchreguliert ist, dass man sozusagen fertige Kochrezepte für alles hat. Geht aber momentan sehr viel in die richtige Richtung.
100%ige Zustimmung zu allem, was Thomas Becker gesagt hat. Sehe ich genauso. Ganz wichtig ist es, das Wissen zu transferieren und das in alle Richtungen, sowohl zu den Bauplanern und Architekten, aber auch zu den Bauherren, die diese Möglichkeit erstmal auch kennenlernen müssen, dass das halt ohne weiteres geht. Wir haben oft mit potenziellen Kunden zu tun, denen gar nicht klar ist, welche nutzbaren Flächen sie eigentlich in ihrem Gebäude haben und dass man dort überall PV anbringen könnte, wenn man halt weiß, wie es geht. Und das ist teilweise ein sehr, sehr großer Aha-Effekt. Und wenn wir diese Player, diese Stakeholder in diesem Prozess alle entsprechend auf dieses Wissensniveau bringen, dass alle wissen, dass es geht, dass es auch nicht wirklich kompliziert ist, wobei Brandschutz kann eine Herausforderung sein, das sicherlich, aber trotzdem gibt es Regeln, an die man sich halten kann. Es gibt auch Organisationen, die dort Handreichungen bieten, Planungsleitfäden bieten, worauf man achten muss. Dann gibt es natürlich immer noch die Behörden vor Ort, mit denen man abstimmen muss, und da ist nicht jeder gleich und jeder reagiert ein bisschen anders und hat einen anderen Wissensstand, aber auch die müssen eben den Wissensstand bekommen nach und nach, dass eine durchaus machbare und, wenn es richtig gemacht ist, auch sichere Bauweise ist, die halt die Energiewende unterstützt. Und wenn diese Player alle das Wissen haben, ich denke, dann steht dem starken Wachstum der Fassadenphotovoltaik nichts mehr im Weg. Das Gleiche gilt im Prinzip natürlich auch für Überdachungslösungen wie Parkplatzüberdachungen und dergleichen mehr. Was wir immer wieder merken, dass man Lösungen anbieten muss, ne? Nicht Baugruppen oder Komponenten, sondern idealerweise, wenn man eine Anfrage bekommt, ich habe diese Fläche, möchte da Photovoltaik drauf machen, es ist eine Parkfläche, es ist eine Fassade, was auch immer, dass man nicht sagt, ja, kann dir das Modul verkaufen, und dann musst du dich halt kümmern, wie du das befestigst und was du sonst noch so brauchst. Ne? Also, dass man sagt, pass auf, das sind deine Möglichkeiten, die ich dir anbieten kann. Dieses Paket funktioniert oder jenes Paket funktioniert. Es gibt dafür diese Partner und wir bieten das als Paket an, wir stellen die entsprechenden Kontakte her und der Kunde geht oder bekommt auf seine Anfrage hin eine Lösung angeboten und nicht eine Komponente.
Okay, wunderbar. Dann vielen Dank, dass Sie heute da waren und uns im Podcast die Vorteile von bauaufsichtlich zugelassenen Modulen vorgestellt haben und auch gleich schöne Anwendungsbeispiele mitgebracht haben. Das war Thomas Becker, Geschäftsführer der ATB Becker Photovoltaik, und Norbert Bezel, Head of BIPV bei SolarWatt. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Dabeisein.
Vielen Dank ebenso.
Wenn Sie das Thema bauwerkintegrierte Photovoltaik weiterverfolgen möchten, wir hatten dazu auch im letzten Jahr schon eine Sendung, und ich kann Ihnen natürlich das PV Magazine empfehlen. Hier finden Sie tagesaktuelle News auf der Webseite www.pvmagazine.de, die Sie sich mit unserem kostenfreien Newsletter auch nach Hause bestellen können. Dann gibt es noch das vierteljährlich erscheinende Magazin, in dem die Technologie auch immer wieder Thema ist. Unsere letzte Ausgabe im März beschäftigte sich allerdings schwerpunktmäßig mit den Groß- und Gewerbespeichern und der Vermarktung der Speicherkapazitäten vor und hinter dem Zähler. In der nächsten Ausgabe geht es dann aber wieder um den Privatmarkt unter dem Motto »Vom Heimspeicher zum Energiemarkt – neue Chancen für das Solarhandwerk«. Da schauen wir uns zum Beispiel das Energiemanagement an, aber wir werfen auch einen Blick auf die neuen Trends bei den Solarmodulen. Falls Sie Anmerkungen und Wünsche zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail unter podcast@pv-magazine.com. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn Sie den Podcast auf den Plattformen liken, kommentieren und abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören!